Skizzenbuch sollte in der Regel ja für dich ein Trainingsort sein. Und diese Skizzenbücher, die man da sieht, wo dann auch in der Ecke irgendwie die perfekte Unterschrift noch unter der Illustration sitzt, ist für mich eigentlich nicht ein Skizzenbuch nach meinem Verständnis, sondern das ist wie eine Illustration in einem Buch.
Moin Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich jede Woche mit dem Thema der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Dazu sprechen die fulminante Jennifer Daniel aus Düsseldorf und ich, Franziska Claire aus Mainz, zu unterschiedlichsten Themen. Was uns jede Woche begegnet, was uns vor die Flinte springt, das teilen wir in diesem Podcast und jetzt geht's los.
Franziska, Wir starten mit einem Soundrätsel. Was ist das?
Viel Arbeit, ne?
Es ist ein riesengroßer Stapel an Skizzenbüchern.
Ach so, ja, klar.
Weil wir reden heute über Skizzenbücher und stellen uns nämlich die Frage, was ist ein gutes Skizzenbuch, sondern wie
Vielleicht
führt
auch.
Man kein Skizzenbuch, um dann am Ende dabei rauszukommen, wie führt man ein gutes Skizzenbuch?
Das klingt nach einem Plan. Ich bin immer noch für das neckische K in Klammern im Titel, aber Jenny hat mich verboten.
Nein, das machen wir nicht.
Das machen wir nicht. Scheinbar machen wir das nicht.
Das machen wir nicht. Jeder, der will, kann sich jetzt die Klammern denken, aber das machen wir auf gar keinen Fall. Das ist verboten. Jetzt erstmal, Franziska, man hört es, du klingst wie Bonnie Tyler, du klingst wie ich im Normalzustand.
A total eclipse of the heart.
Wie geht's dir?
Also heute sieht man wieder quietschfidel. Die letzten 1,5 Wochen war ich tatsächlich ausgeschaltet, denn ich bin auf der Trendwelle mitgesurft, Jenny. Ich habe mir Corona eingefangen. Ich habe es mir eingefangen.
Ja, oh Mann.
Und es ist echt nicht witzig. Also ich glaube, die ganze Vorsicht, die da getrieben wird, hat schon seinen Grund. Also ich und mein Freund waren auch beide sehr vorsichtig, aber wie es halt eben so ist, man kann halt nicht alle Risiken ausschließen. Weswegen es bei ihm anfing mit dem wundervollen Satz: Ich glaube, ich rieche und schmecke nichts mehr.
Oh, das ist so schlimm.
Ja, es ist, als würdest du Pappe essen. Und das war auch echt nicht nur eine leichte Erkältung und kaum Symptome, sondern echt 1,5 Wochen lag ich flach im Bett, habe viel geschlafen, habe Netflix leer geguckt, habe alle anderen Plattformen leer gehört, ich habe das Internet konsumiert, alles.
alles ist weg, wegen Franziska Rufflea.
Alles weg, ich hab's weggeholt.
Also aufgebraucht. Ja, dann nochmal an alle durchhalten, auch wenn es gerade richtig, richtig hart ist und konsequent bleiben.
Ja, und passt gut auf euch auf. Das ist wirklich, wirklich wichtig.
Ja, naja. Ich freue mich, dass du wieder hier bist, denn ohne dich wüsste ich nicht, wie ich das hier machen sollte. Das würde nicht funktionieren.
Oh. Ja. Apropos unter den Dingen, die, um so ein bisschen noch eine Sache der letzten Woche rauszuheben, eine Sache, die ich aus diesem Internet, über das alle sprechen, das ich leer konsumiert habe, was ich gestern Abend gesehen habe, was total toll war, war von München Literatur, Stadtbibliothek, war der Livestream mit Michael Ross, der von Barbara Jelin interviewt wurde und eine Lesung zu seinem Comic Goldjungen gemacht hat und so ein bisschen uns hinter die Kulissen hat schauen lassen. Und das ist, also ich bin immer wieder schockiert, wie toll dieser Typ ist. Also was für tolle Arbeiten er macht. Und wir hatten irgendwann mal im Podcast darüber gesprochen, dass ich recht sicher war, dass er einen Szenaristen hat für dieses Buch Goldjunge. Dem ist nicht so. Es ist hinten drin erwähnt, dass es jemanden gab bei der Plotentwicklung, aber auch das ist nur so eine Art Co-Rolle in der Entwicklung. Also Michael Ross, ein Teufelskerl, hat das ganze Ding ohne Szenarist gemacht. Hat er einfach durchgeräumt.
Wahnsinn. Ja, die Veranstaltung heißt Comic Bar, soweit ich weiß. Und man kann die, meine ich, auch im Nachhinein auf YouTube streamen. Das Literaturhaus München hat da einen Channel.
Ja, also das kann ich sehr ans Herz legen, einfach weil es spannend ist zu sehen, wenn jemand so ein Babymammut macht, so wie der Goldjunge es ist. Was sind so Gedanken dabei? Der hat natürlich auch sehr interessante synästhetische Arten, Dinge umzusetzen, also Musik darzustellen, Musik in Zeichnung sichtbar zu machen. Und die Barbara Jelin, auch eine hervorragende Comiczeichnerin, auch hier schon einmal mit weisen Worten zu Gast, stellt auch einfach sehr, sehr kluge Fragen dazu. Also schaut euch das mal an, in den Shownotes ist es verlinkt. Wie war deine Woche, Jenny? Was hast du denn so getrieben?
Ich habe mir einen riesen, riesengroßen Stapel Comics geholt und lese den jetzt so ab. Also ich habe mir gar nicht so viele neue geholt, sondern ich bin so ein bisschen bei Posey Simmons hängen geblieben, die übrigens auch schon mal bei der Comic Bar war, fällt mir gerade ein.
Nein,
wirklich? Wir haben mal über Cassandra Drake gesprochen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mir die ganzen alten Sachen noch zu holen. Und jetzt morgens früh lese ich ein bisschen Comics und abends zum Einschlafen lese ich ein bisschen Comic. Und ein paar Nicolas Mahler habe ich mir noch dazu geholt. Und ich fühle mich sehr gut unterhalten und arbeite ja stoisch an meinem eigenen Comic. Also Comic ist gerade das Wort, was ich am meisten verwende.
Ja, sehr irre. Das heißt, du stehst auf, gibst dir eine kleine Posey Simmons-Injektion, ja. Dann machst du deinen eigenen Comic und abends endest du dann mit Nicolas Mahler und kicherst dich ins Kissen.
Ja, so eine Art. Es könnte also schlimmer sein.
Könnte schlimmer sein.
Ja, kommen wir zum Comic, vom Comic zum Skizzenbuch. Mhm. Unsere Hausaufgabe beinhaltete, dass wir uns ein Skizzenbuch besorgen und alle, die zuhören, auch und Lust haben mitzumachen natürlich. Und dass wir die allererste Seite unseres Skizzenbuchs zerstören. Franziska Ruffler, was ist mit der ersten Seite deines Skizzenbuchs passiert?
Immer wenn du meinen vollen Namen sagst, fühle ich mich so professionell, um dann albern zu sein.
Ich werde dann so streng. Franziska Ruffler, Hausaufgabenheft.
Aus jetzt, los. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Ich habe meistens so einen Stapel ungenutzter Skizzenbücher noch irgendwo rumliegen. Deswegen habe ich da eins runtergezogen, was ich noch hatte. Es ist einfach ein No-Brand-Standard-Notizbuch. Ich weiß noch nicht, ob ich es mag. Ich habe es mal gekauft und ich glaube, ich benutze es jetzt. Und was ich gemacht habe, ich habe mir auf die erste Seite, zumindest war das der Plan, 10 kleine Veränderungen draufgeschrieben, die mein Leben besser machen, als Anleihe an die Übung von der Julia Cameron aus dem Artist Way. Tatsächlich schaue ich jetzt gerade drauf und ich sehe nur 6 Veränderungen. Mir fiel scheinbar nicht mehr ein.
Ach so. Oder die anderen haben sich schon erledigt beim Schreiben.
Ja, vielleicht. Also, weil ich mir dachte, okay, wenn ich sowas da drin habe und ich habe mal 5 Minuten Zeit, dann schlage ich vielleicht ja mein Skizzenbuch auf, um nach diesen Dingen zu gucken. Und entweder erledige ich dann etwas, was mich etwas fröhlicher macht, zum Beispiel so einen komischen Fleck wegputzen, der im Flur ist. Oder ich zeichne. Also es ist irgendwie sind gute Gründe, um so ein Skizzenbuch aufzuschlagen.
Aber steht da jetzt wirklich drin, Fleck wegputzen? Nein.
Vielleicht.
Echt jetzt? Ich dachte, das wären so große, wie nennt man das, so life-changing Sachen wie, keine Ahnung, jeden Tag Liegestützen machen oder so.
Auf gar keinen Fall. Nein, worum es geht bei diesen kleinen 10 Veränderungen, das ist halt so ein Fleck in so einer Ecke, wo man nicht gut reinkommt. Anyway. Ist ein bisschen peinlich jetzt. Und andere Sachen, ich kann nicht mehr drauf gucken, was ich noch so draufstehen habe. 5 Bücher aussortieren, ein Ex-Libris gestalten und einen Stempel bestellen. Das habe ich nämlich irgendwann vor meiner Erkrankung gemacht, das Ex-Libris zu gestalten. Aber dieses Bestellen, da habe ich mich irgendwie drum gedruckt. Also es sind wirklich sehr kleine Dinge, die aber trotzdem so ein bisschen die Stimmung heben. Wenn man es so immer so aufschiebt, wie so ein Fleck im Flur, den man halt nicht, wo man immer dran vorbeikommt und in Eile ist und sich denkt, oh, den muss ich mal wegmachen.
Ja, ich bin fasziniert. Also pass auf.
Das hast du gemacht.
Finde ich ganz toll. Jetzt komme ich wieder. Ich habe meine Hausaufgaben wieder nicht gemacht, deswegen mache ich sie jetzt live. Das ist wie in der Schule. Da habe ich die auch immer erst auf dem Weg zur Schule gemacht. Jetzt sind die Wege so kurz.
Hast deine Hausaufgaben auf dem Weg zur Schule gemacht? Hast du im Bus oder so?
Ja, oder ich bin mit dem Fahrrad gefahren, dann habe ich meine Kette ist rausgesprungen, Trick gemacht. Oder halt mal früher zur Schule und hat dann in der Schule noch, ist ja auch egal. Jedenfalls mache ich jetzt meine Hausaufgaben live. Ich habe das nämlich ein bisschen wörtlicher eigentlich interpretiert mit zerstören. Und deswegen nehme ich jetzt einfach diesen Teebeutel, man hört ihn nicht, lasse ihn auf diese Seite meines Skizzenbuchs fallen und klappe einfach zu.
Das hat sie nicht gemacht. Das hat sie gemacht. Aber das war doch ein richtig nasser Teebeutel. Kannst du nicht einfach das... Okay?
Ja, aber das ist doch das Zerstören. Und das finde ich nämlich auch total spannend, als du es gesagt hast. Ich dachte, die erste Seite darf nicht so wertvoll sein. Und ich warte jetzt, bis das trocknet. Und dann mache ich da vielleicht noch was draus. Die erste Seite hat jetzt diesen Teebeutel. Und Franziska Ruffler ist total schockiert.
Jennifer Daniel hätte genauso gut mit einem Küchenmesser zwischen ihren Fingern hin und her so stechen können in schneller Geschwindigkeit. Genauso badass war dieser Move gerade für mich.
Ja, aber das finde ich ja, da kommen wir ja später zu, ne? Was bedeutet denn Skizzenbuch? Und ich will diesmal so einen Ansatz haben mit nicht viel. Aber das ist doch gefährlich. Nein, aber nicht viel im Sinne von, das muss auseinanderfallen am Ende. Das muss so richtig kaputt geliebt sein oder benutzt sein. Und im Gegensatz zu dir, Franzi, habe ich, du hast so ein Hardcover-Skizzenbuch mit, keine Ahnung, lass es 50 Seiten sein. Ich habe eher, was ist das auch, DIN A5?
Ich kann mal erzählen.
Format. Was machen wir jetzt nicht? Ich habe eher so ein Schulheft-Skizzenbuch.
Oh ja,
jetzt Tee aus dem Seiten raus.
Ich habe meins aus demselben Geschäft wie du. Ich kenne nämlich die, die du da hast.
Ja, also DIN A5 und was sind das dann? Keine Ahnung, lass es 30 Seiten.
Ja.
Das muss irgendwie durch vier teilbar sein, mit ein bisschen dickerem Papier drin. Mhm. Habe ich mir ausgesucht.
Ich bin früher immer in das große B gefahren mit meiner Mutter, als ich noch jünger war, und das war ganz süß, weil dann habe ich sie eingebunden in die Skizzenbuchsuche und ich habe ihr das erklärt. Früher mochte ich aus irgendwelchen Gründen sehr körniges Papier. Ich habe gar nicht viel mit Aquarell oder irgendwas gearbeitet. Also körnig macht ja dann Sinn, wenn es Wasser halten. Ja. So. Jedenfalls ist sie dann immer ganz, ganz süß irgendwo hingedackelt, hat es so zwischen die Finger genommen, kam zu mir und meinte, guck mal, ist das körnig genug?
Oh, ja, das macht sowieso Spaß, ne? In das große B zu gehen und mit den Händen so über Papier zu reiben.
Ja,
aber
alles
es ist auch so ein Illustratoren-Fetisch, ne? So Papier streicheln.
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist schlimmer. Ja, das stimmt schon.
So.
Aber das ist doch vielleicht gar keine schlechte Überleitung, weil wir wollten zuallererst ein wenig in unsere eigene Erfahrung reintauchen. Und neben meinem Stapel mit ungenutzten Skizzenbüchern habe ich einen ganzen Weinsteig voll mit benutzten Skizzenbüchern, aus denen ich so ein paar rausgezogen habe. Ich weiß, dass du auch ein bisschen tauchen gegangen bist. Wir haben uns schon gegenseitig ein paar Sachen gezeigt. Und vielleicht sprechen wir doch zuerst über so ein paar Lucky Finds, also gute Sachen, die wir gefunden haben in unseren Skizzenbüchern, aber vielleicht noch spannender vorher. Was sind denn so in der Retrospektive Sachen, die uns aufgefallen ist? Boah, das hätte ich aber lieber nicht gemacht. Im Nachhinein, das war blöd beim Skizzenbüchern.
Ja, ich möchte mit einer Sache eröffnen. Und zwar, wir haben ja eben schon gesagt, das schlimmste Skizzenbuch, was man führen kann, ist kein Skizzenbuch. Und ich finde, direkt danach kommt, man fängt an mit einem Skizzenbuch und nach 10 Seiten stellt man fest, das entspricht nicht meinen Vorstellungen und dann bleibt es für immer leer. Und dann hat man so ein dickes Buch im Regal stehen, wo irgendwie 15 unglückliche Seiten drin sind und ganz viel Blanko. Und davon habe ich echt ein paar.
Ich habe gefühlt auch jedes dritte endet in der Hälfte und das ist so schade, weil man möchte ja auch nicht dieses Skizzenbuch wieder benutzen, weil es für eine gewisse Zeit steht. Zum Beispiel habe ich eben eins gefunden, total spannend, zu Beginn meines Studiums, wo die kleine Franzi lustige Dinge gemacht hat und die Aufkleber von Äpfeln in ihr Skizzenbuch gepackt hat und dann drumrum gedudelt und was weiß ich, was man da tut. Und das hört halt nach so 15 Seiten auf, weil ich mir scheinbar dachte, nee, ist nicht cool genug, ich muss ein neues machen. Da bin ich.
Ich spüre das. Dabei. Franziska, wir haben ja die Skizzenbücher durchgeblättert und haben dann uns immer zwischendurch mal so Bilder gezeigt und so für uns hingelacht. Erinnerst du dich an eine Zeichnung, die du mit uns, mit unseren Hörern nochmal teilen möchtest, wo du so besonders gelacht hast?
Da müsste ich gleich nochmal reintauchen. Ich blättere nebenbei ein bisschen durch, aber ich erinnere mich an eine, wenn wir noch bei den Jones sind. Da habe ich angefangen, eine Zeichnung zu machen, habe es dann komplett durchgestrichen, daneben geschrieben, sieht scheiße aus. Und das fand ich irgendwie lustig, aber ich dachte mir auch, nee, das macht man nicht. Das machst du, das tust du dir selbst nicht an. So redest du nicht mit dir, junge Dame. Und das ist nicht hilfreich. Wenn eine Zeichnung nicht gut ist, entweder so zu lassen, akzeptieren oder korrigieren oder drüber gehen oder was drüber kleben, aber nicht sich selbst bashen im Skizzenbuch. Das ist blöd. Das macht man nicht.
Da habe ich aber noch einen Gegenvorschlag, wie man sich produktiv selber bashen kann. Ich kenne das nämlich auch, ne? Also wirklich blöd ist, wenn man zeichnet, dann zerstört man es so und dann streicht man es durch. Aber ich habe so eine andere Erfahrung gemacht, das fand ich eigentlich ganz witzig. Ich mache ja dieses Sketch Diary. Da vermische ich im Prinzip Erlebnisse aus meinem Alltag mit kleinen Skizzen. Und da habe ich diesen Kritiker, der sonst immer sagt, ist das scheiße, so einen eigenen Charakter draus gemacht.
Oh,
und der ist halt so ein großer, weicher, blasiger Typ, der, also eigentlich ist es wie so ein Geist, der so schwebt. Und eigentlich ist der total nett, aber der sagt halt immer so, das ist nicht gut, wenn das jemand sieht, das ist wirklich schlecht geworden. Und dann kann man halt, dann habe ich natürlich meinen anderen Charakter, der gegen den ankämpfen kann. Und in der Form finde ich Kritik im Skizzenbuch eigentlich ganz amüsant.
Was hast du denn Schönes gefunden an Dingen, die dich zum Lachen gebracht haben, an Sachen, die du teilen möchtest aus deinem alten Skizzenbüchlein?
Ja, manchmal sind das so kleine Momente, wo ich so Dialoge aufgeschrieben habe, so kleine Wortschnipsel, die irgendwelche Passanten in der Bahn gesagt haben. Ah. Also ich glaube, dass ich die in der Form jetzt amüsanter finde, als wenn ich die jetzt vorlese. Deswegen erspare ich euch das. Aber was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass ich bei mir so eine krasse Veränderung gemerkt habe, als ich ein Skizzenbuch von mir gefunden habe, wo ich auf dem Skizzenfestival war. Und da ist das dann verbunden mit einer Woche mit Menschen zeichnen und verschiedenen kleinen Challenges. Und das war für mich, da hat sich bei mir bei diesem Skizzenfestival so ein absoluter Knoten gelöst, überhaupt was das Skizzenbuch führen angeht.
Meinst du, das ist, weil du so lange dich damit beschäftigt hast am Stück? Oder kannst du ein bisschen vom Skizzenfestival erzählen? Ich kenne das gar nicht.
Ja, ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen. Ne? Ich meine, ich war 2017, vielleicht ist es auch schon länger her, vielleicht war es auch 16 oder 14, das erste Mal bei einem Skizzenfestival. Und zwar war das damals in Weimar. Das wurde organisiert von Illustratoren selbst. Und meistens war daran angeschlossen, ich spreche da jetzt mal so allgemein, weil danach kamen immer wieder neue Festivals, die wieder von anderen Zeichnern in anderen Städten organisiert waren. Und man konnte dann dahin fahren für eine Woche und meistens auch sehr günstig übernachten, entweder in einer Jugendherberge oder in so einem leerstehenden linken Zentrum, und hat eine Woche zeichnend miteinander verbracht. Und das Besondere ist, es gab jeden Tag kleine Mini-Workshops, die Illustratoren, die selber Teilnehmer waren, auch selbst organisiert haben. Und die waren unglaublich unterschiedlich. Ne? Ich weiß, dass wir in Weimar zum Beispiel einmal in so eine Maschinenhalle gegangen sind von dem E-Werk da und haben dann aus den Maschinenteilen Charakter zeichnen sollen. Oder wir waren in einem Kinosaal und hatten ein Aktmodel, aber das Aktmodel hat
war angezogen.
Es war schon nackt, aber es hat vier verschiedene Posen hintereinander dargestellt und vorher gesagt, ich werde jetzt so vier verschiedene Posen machen und die Posen entsprechen meinem Hobby. Also ich zeige vier Handgriffe, die ich bei meinem Hobby mache. Und das war total spannend, dass sie es auch narratives Akt zeichnen und alle haben erst die Figur gezeichnet und drumherum dann das, was sie glaubten, was das Hobby sein könnte. Und wir waren ja, weiß ich jetzt nicht, 30 Teilnehmer, vielleicht mehr, vielleicht weniger, aber unglaublich viele verschiedene kreative Lösungsansätze, was dieser Mensch dann getan hat, ne? Von er schraubt an einem Motorrad bis hin, er reitet auf einem Delfin. Und dieses komplette Skizzenfestival ist eigentlich so, du triffst dich mit 30 wahnsinnigen Illustratoren, die einfach nur rund um die Uhr illustrieren. Und entweder zeichnest du gerade etwas im Rahmen dieses Workshops oder du zeichnest irgendeinen anderen Teilnehmer oder du zeichnest irgendeine Situation. Ne? Also man geht dann eben auch viel in die Stadt und macht dann vor Ort Urban Sketching etc. Also es ist wirklich, also ich würde es jedem, der Lust hat, mal in so ein Skizzenbuch oder mehr über Skizzenbuch zu erfahren, würde ich total so ein Festival ans Herz legen, weil es unglaublich inspirierend ist, ins Zeichnen reinzukommen.
Und zeigt man sich gegenseitig dann auch, was man gezeichnet hat?
Gibt's da ja, auf jeden Fall. Also es wird viel nebenbei gezeigt. Also man guckt immer mal, wie hast du das gemacht, wie habe ich das gemacht? Oder auch, du zeichnest ja auch ständig die anderen. Das heißt, du zeigst denen im Prinzip auch später, dass du die gezeichnet hast. Aber es ist total dankbar, weil manchmal kennt man das ja, dass das so unangenehm ist, fremde Leute zum Beispiel zu zeichnen. Oder wenn man dann Freunde fragt, dann muss man die halt auch bitten, dass sie jetzt wirklich still sitzen etc. Aber da sind alle gewillt, gezeichnet werden zu wollen und dass man sie, oder dass man halt selber von denen gezeichnet wird. Das ist total in Ordnung.
Dazu möchte ich einen kleinen Tipp reinbringen, den ich anwende. Wenn ich zeichne und ich möchte Leute zeichnen und manchmal kann man sie nicht vermeiden, dass die bemerken, dass da irgendwas im Busch ist. Also wenn die deinen Blick so auffangen und dann sind die natürlich alarmiert und gucken, oh, zeichnen die mich, was hier los? Was ich mache, ich gucke dann immer auf das Gebäude hinter der Person. Also ganz offensichtlich schaue ich so an der vorbei, meistens gucken die sich so kurz um, ach so, die zeichnen das Gebäude. Ja. Und dann kann man so kaschieren, dass man die Person anschaut indem man halt so tut, als würde man das Gebäude oder die, was auch immer dahinter ist, zeichnen. Und dadurch rechtfertigt man den Blick, den man da sieht.
Weißt du, wo auch sowas drin steht? In dem Skizzenbuch von Felix, wo habe ich es denn hier?
Steinberger.
Ja, genau, Mut zum Skizzenbuch. Da stehen nämlich auch so Tricks drin, wie man kaschiert, dass man jemand anders zeichnet. Er sagt dann nämlich auch, man muss dann immer bewusst auch mal eine ganze Zeit lang woanders intensiv hinstarren. Also so ein bisschen an den vorbei, sobald der andere einen anguckt.
Ja, also Zeichnen in der Öffentlichkeit hat immer so ein bisschen was von Geheimagent.
Ja, irgendwie schon.
Und tatsächlich, ich mag es gerne, Personen zu zeichnen. Ich bin ganz schlecht darin, dass die sich dann ähnlich sehen. Also ich kann nicht fotorealistisch zeichnen oder so Karikaturen, da bin ich sehr weit von entfernt. Was ich auch gefunden habe in meinen alten Skizzenbüchern, was total schön ist, ist so eine geliebte Person im Laufe der Jahre, die sich nie ähnlich sieht. Aber ich weiß natürlich, weil ich mich, wenn ich das Gezeichnete sehe, immer so ein Stück weit zurückversetzt fühle in dem Moment, wo ich das gezeichnet habe. Wie so eine Momentaufnahme. Und ich weiß, was für eine Person das ist. Und das ist total cool zu sehen, wie ich mich verändere, wie ich zeichne, wie ich daran gehe, teilweise ganz cartoonig, teilweise versucht ganz realistisch zu zeichnen, teilweise ganz abstrakt. Und eben diese vielen Facetten dieser Person zu sehen. Gibt es ein bestimmtes Medium, was du sagst, wo du immer zu bist, oder probierst du dich da aus? Wie gehst du daran?
Ich probiere mich auf jeden Fall aus und wechsle das Medium. Also sei es Bleistift, meine Zeit lang habe ich auch viel mit Ölpastellkreiden gemalt, was auch ein bisschen schwierig ist in einem Skizzenbuch, zugegebenermaßen. Aquarell etc. Also tatsächlich ist für mich das Skizzenbuch aber auch ein Spielplatz, wo man sich ausprobiert. Und das allerdings auch erst, seitdem ich so dieses Aha-Erlebnis bei diesen Skizzenfestivals hatte. Vorher habe ich mich sehr oft davon blenden lassen, wie Künstler diese perfekten Skizzenbücher
im Internet. Darüber müssen wir reden.
Und ich finde, da müssen wir drüber reden, weil das, finde ich, setzt ein völlig falsches Bild dahin, was so ein Skizzenbuch eigentlich sein sollte. Weil ein Skizzenbuch sollte in der Regel ja für dich ein Trainingsort sein. Und diese Skizzenbücher, die man da sieht, wo dann auch in der Ecke irgendwie die perfekte Unterschrift noch unter der Illustration sitzt, ist für mich eigentlich nicht ein Skizzenbuch nach meinem Verständnis, sondern das ist wie eine Illustration in einem Buch.
Ja, also gerade das ist halt dieses verkehrte Bild, das halt auch Seiten Instagram, die Hanes, was auch immer darstellen. Wenn man da Skizzenbücher sieht, sind die sehr geschönt und sind eigentlich, wie du schon sagst, Illustrationen zufälligerweise in gebundener Buchform, die aufeinander folgen. Aber die meisten meiner Skizzenbücher sehen auch nicht wie Kraut und Rüben aus. Da sind Gesprächsnotizen drin. Ich habe ein paar Rezepte daran gefunden, finde ich auch ganz schön, wo ich mir dachte, das schau mal an, das mochte ich scheinbar. Da sind Story-Ideen reingeskribbelt, das sind Sachen, die würde ich niemals zeigen. Niemals. Weil die so unausgegoren sind, weil die halt diese Trainingsphase beschreiben. Wir haben schon mal, ich glaube, in der ersten Folge drüber gesprochen, dass Kreativität wie ein Muskel ist und dass man den trainieren muss. Und genauso wie man sich bei Sportlern nicht die Trainingssachen anguckt, sondern halt nur das perfekte Ergebnis, sprich das professionelle Spiel oder sowas sieht, finde ich es auch ganz wichtig, dass es ein geschützter Raum sein darf und man nicht mit dem Anspruch reingeht, jede Seite wird ein Wurf, jede Seite sieht gut aus, und man muss sich wirklich in einem Skizzenbuch erlauben, das sieht jetzt auch erstmal ungelenk aus. Das sind so die ersten Flughöhen.
Ja, und da würde ich total gerne eine Kollegin von uns beiden zu Wort kommen lassen, weil das gerade perfekt passt, und zwar ist das Lisa Frühbeiß, Comic-Autorin, Zeichnerin und Illustratorin. Man kennt sie und ihren Comic Busengewunder. Sie hat jetzt im letzten Jahr den Max und Moritz Preis dafür erhalten und arbeitet derzeit an einem neuen Comic. Den kann man sogar begleiten, den Prozess, den Entstehungsprozess. Auf ihrer Website kann man sich anmelden für einen Newsletter. Also auf dieser zusammengeschrieben Frühbeiß, alles klein und ue.de. Also Frühbeiß mit UE, findet ihr ihre Arbeiten und eben auch die Newsletter-Anmeldung. Aber jetzt hören wir uns mal an, was Lisa uns zu sagen hat zum Thema Skizzenbuch.
Mein Skizzenbuch bedeutet mir einen Platz, wo ich experimentieren kann. Und es bedeutet mir auch, dass ich zurückblättern kann und meine meinen Progress, quasi meine Entwicklung studieren kann. Ich habe mit dem ersten Skizzenbuch angefangen, als ich meine Mappe gemacht habe zur Aufnahmeprüfung für die Hochschule. Und mir haben dann auch alle bei meiner Prüfung und bei der Mappensicht gesagt, dass mein Skizzenbuch das Beste an meiner ganzen Bewerbung ist. Und dann habe ich meine Masterarbeit über das Skizzenbuch gemacht, was sehr aufregend war, weil es überhaupt nichts gibt über Skizzenbuch. Es gibt überhaupt keine Informationen über Skizzenbücher, über Skizzen so ein bisschen. Und es gibt so ein paar Skizzenbücher von Künstlern, die man anschauen kann, ja, aber keiner schreibt theoretisch drüber. Eine meiner Schlüsselerkenntnisse in meiner Forschung war, dass das Skizzenbuch eigentlich nur ein einziges Publikum haben sollte, und das bin ich selber. Das ist sowas, was Künstler sehr gerne machen. Ja, das ist auch diese ganze Sketchbook-Szene, dass sie ihre Skizzenbücher zeigen, weil das immer so, wow, das hast du dann ohne Vorskizze gemacht. Also die Skizze ist ja das, was das Erste, was vom Kopf durch die Hand aufs Blatt geht, ist die Skizze. Und wenn das dann besonders gut ist, dann kriegt man da besonders viel Lob. Aber das kann einen auch umgekehrt besonders stark zerstören, wenn es eben noch nicht so weit ist, dass die Leute sagen, es ist ein interessantes Ding. Wenn ich jetzt durchs Skizzenbuch guck, welche Werke mir die wichtigsten waren, dann sind es oft die, die jetzt künstlerisch schiefgegangen sind. Aber meistens sind es dann die, wo auch irgendeine spannende Entwicklung danach stattgefunden hat, weil ich nicht zufrieden mit dem Bild war. Wenn ich das jetzt aber jemandem zeige, das kann man am besten mit Social Media vergleichen, dann kriegen die Experimente, die halt noch nicht ganz sicher sind, den wenigsten Zuspruch. Und die Sachen, die gut gelungen sind, kriegen den meisten Zuspruch. Und das funktioniert einfach nicht für Skizzenbuch. Natürlich kann man dann irgendwann mal mit einer gewissen Erfahrung auch sagen, okay, jetzt zeige ich mal mein Skizzenbuch. Aber ich plädiere ganz stark dafür, dass man das sehr sorgsam machen sollte und sich auch gut überlegt, wem man es zeigt. Da sollte eine Vertrauensbasis herrschen. Skizzenbuch Muffel würde ich empfehlen, sich erstmal gut zu überlegen, warum sie das machen. Also dieses, ich muss schon immer mal ein Skizzenbuch führen, weil das alle sagen, das bringt nichts, sondern es muss schon irgendwie eine Motivation sein, die aus einem rauskommt. Möchte ich besser Körper zeichnen lernen? Möchte ich besser Architektur zeichnen? Genieße ich vielleicht das Zeichnen an sich, weil ich dann so eine schöne Fokushalbe Stunde habe? Möchte ich ein bestimmtes Medium ausprobieren? Das würde ich mir ganz stark vorher überlegen. Dann würde ich sehr viele Entscheidungen durch Beschränkungen lösen. Und da auch erstmal so ein Brainstorming machen, was könnte ich alles machen, und sich dann aber für eins entscheiden und das eine Weile durchziehen. Weil ich glaube, das Problem ist auch mit diesem Skizzenbuch anfangen, dass die Möglichkeiten so krass offen sind, dass man auch sich damit völlig überfordern kann. Und dann würde ich es, glaube ich, auf eine sehr kurze Zeit beschränken am Anfang. Also ich zeichne jeden Tag mein Frühstück oder irgendwas, was auf meinem Tisch steht. Wenn ich da jeden Tag ein Ding mache, bin ich schon relativ gut eigentlich. So habe ich angefangen, als ich meine Mappe gemacht habe. Ich habe seitenweise in meiner U-Bahn-Fahrt zu meinem Praktikum, das ich damals gemacht habe, Dinge gezeichnet, die in meinem Rucksack oder in meiner Hosentasche sind. Immer nur ein Teil. Es sollte einfach zum Ziel werden, und damit es Ziel wird, muss man sich aber, glaube ich, so ein bisschen auch überlegen, warum macht man es und was will ich eigentlich davon.
Ja, vielen Dank nochmal an Lisa Frühbeiß für diesen sehr gehaltvollen und schönen Audiobeitrag. Also was mich total fasziniert hat, ne, nochmal so als Einspieler, sie hat das ja, hat sich damit inhaltlich auseinandergesetzt in Form ihrer Bachelorarbeit im Studium und führt natürlich darüber hinaus weiter fleißig ihr Skizzenbuch. Ich fand es sehr interessant, bei diesem Punkt, warum, nochmal einzuhaken. Also warum führe ich ein Skizzenbuch? Und da haben wir auch eben so ein bisschen, sind wir das Thema schon so ein bisschen umkreist, als wir gesagt haben, wir finden es doof, wenn im Internet die Leute einfach nur geile, fertige, ausgezeichnete Skizzenbuchseiten zeigen. Und wenn wir jetzt anfangen, ein Skizzenbuch zu machen und zum Beispiel noch gar nicht so groß eine illustrative oder eine zeichnerische Erfahrung haben oder auch noch nicht so gut zeichnen können, dann sollte man sich A natürlich nicht vergleichen, sondern sich eher überlegen, warum will ich das Skizzenbuch führen und was könnte für mich persönlich so ein Thema sein. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich das so vorher auch noch nicht betrachtet habe. Also das ist für mich ein relativ junger Gedanke, zu sagen, so, ich habe jetzt das Skizzenbuch und möchte mich zum Beispiel mit einer Sache konkret auseinandersetzen. Das könnte ja sein, ich möchte besser im Personenzeichnen werden oder ich möchte besser Architektur zeichnen oder ich möchte irgendwie eine schöne Form finden, Text mit Illustration zu verbinden. Wir haben uns ja selber auch noch die Frage überlegt, wie findest du oder wie ist so ein Skizzenbuch perfekt genutzt oder wie arbeite ich zum Beispiel ein Projekt auf in einem Skizzenbuch?
Ich habe sowas tatsächlich schon im Studium gemacht, als ich im Auslandssemester war in England. Ich glaube, das sind auch so die interessantesten Skizzenbücher, weil ich mir da, ich habe das verbunden mit dem Thema, was ich mir für das Semester gesetzt habe. Also eins hatte das Thema Zirkus, das andere hatte das Thema Das kalte Herz, das ist ein Märchen von Wilhelm Hauff. Und da habe ich ganz viele Sachen drin gesammelt. Dann bin ich in die Bibliothek dort gegangen und habe mir alle möglichen Bücher zu den entsprechenden Themen angeschaut. Ich habe da runtergeschrieben eine Zusammenfassung von diesem Buch und welche Szenen ich illustrieren möchte. Ich habe Sachen reingeklebt. Also das ist eigentlich ganz spannend. Das mache ich auch jetzt noch sehr gerne. Dass ich parallel zu meinem regulären Skizzenbuch, wo so ein bisschen alles rein darf, wo ich reinzeichne, wenn mir langweilig ist, wenn ich auf die Pizza warte, wenn ich keine Ahnung, spazieren gehen, denke, oh, ist ja hübsch hier. Oder wenn ich hier Geschichten reinschreibe. Parallel dazu führe ich so Themen-Skizzenbücher, die fühlen sich entsprechend auch langsam. Also fürs Adventure-Huhn habe ich eins, wo alles, was zum Adventure-Huhn langfristig relevant ist, wo ich das einfach reinpacke und reinklebe und reinschreibe. Ich habe für ein neues Projekt auch eins. Also einfach so ein, ich finde halt diese zwei Buchdeckel, zwischen die man diese ganzen Gedanken einspannt. Die geben dem so ein Stück weit Halt und geben dem so ein Thema. Also ich gehe vom Thema aus. Man kann natürlich auch von so einer Aufgabenstellung ausgehen, wie du schon sagtest. Man kann auch sagen, ich finde auch dieses tägliche Tagebuch visuell zu machen, ist genauso. Also man gibt sich eigentlich so eine Art Ziel, was man mit diesem Skizzenbuch erreichen möchte, oder?
Im Idealfall schon. Ich glaube, dann hat man nicht das Desaster, dass man 20 Seiten zeichnet und der Rest bleibt leer.
Das stimmt, das ist ein ganz guter Gedanke, weil man bricht ja ab, weil es halt nicht der Vorstellung entspricht. Und ich glaube, das ist auch das Gefährliche, dass man mit vielleicht keiner Vorstellung rein funktioniert. Oder halt mit der Vorstellung, das muss jetzt genauso aussehen wie die tollen Megaskizzenbücher auf Social Media.
Ja, der Vergleich tötet immer jegliche
Motivation. Aber ich ertappe mich selbst auch immer noch bei dem Gedanken, dass ich mir ein Skizzenbuch anschaue und denke, das ist schon echt, naja, Also manchen Momenten werde ich da auch schwach und möchte dann auch wieder rausspringen. Ich bin deutlich besser geworden, es gibt Skizzenbücher bis zum Ende durchzuhalten, auch nicht perfekt, aber es ist halt so eine Verlockung, weil man eben nicht sieht, wie viele Skizzen bei diesen ganzen geschönten Dingern vorangegangen sind. Das schüttelt ja auch niemand aus dem Ärmel. Und wenn, hat er einen Bund mit dem Teufel.
Ja, auf jeden Fall. Und das andere, was ich interessant finde, ist, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Thema hat, mit dem man sich so intensiv auseinandersetzen möchte, ne? Also ich erinnere, wenn du das so sagst, fällt mir immer ein, so, ach ja, stimmt, ich habe auch ein Skizzenbuch für meinen Comic und ein Skizzenbuch, diese Sketch Diaries und so ein Doodle-Skizzenbuch und so ein Outdoor-Skizzenbuch, egal. Aber kann man, wenn man jetzt so ganz jungfräulich anfängt, um das jetzt, dieses blöde Wort zu benutzen, kann man auch einfach das mit einer Tätigkeit, die man routiniert macht, verbinden. Und sich dann nur so eine kleine Aufgabe stellen, wie beispielsweise, das hat Lisa, meine ich, auch erwähnt, wie dieses, ich fahre jeden Tag mit der Bahn die gleiche Strecke und in der Bahn zeichne ich immer das, was in meiner Hosentasche ist. Oder ich frühstücke und zeichne jeden Tag mein Frühstück. Und das finde ich auch schön, weil man dann allein durch die Wiederholung, und das ist das Wichtige bei allem, was man lernt, durch die Wiederholung wird der Prozess sichtbar und entsteht im Prinzip auch die Stärke oder auch das zeichnerische Talent. Und du hast eine Vergleichbarkeit, ne? Also so, wenn du so ein Buch voll machst oder mehrere Bücher voll machst, dann kannst du immer vergleichen, wie war ich 2013, wie bin ich 2014 und was habe ich besser gemacht. Und manchmal entwickeln sich auch kleine Dinge in diesem Prozess. Also bei mir ganz stark, als ich mit diesem Sketch Diary angefangen habe, habe ich erst noch sehr malerisch gezeichnet und dann irgendwann habe ich ausgemerkt, okay, Sketch Diary geht offensichtlich viel um mich selber und dann ist aus mir selber so ein kleiner Charakter entstanden, der sich jetzt über die einzelnen Seiten und Erzählungen trägt und eben auch die Leute um mich herum sind zu kleinen Charaktern geworden und das ist im Prozess entstanden und gar nicht so sehr als Vorhaben.
ja, diese Offenheit zu haben. Man kann natürlich mit einem gewissen Set an Gedanken, an Regeln, an Ziel losgehen, aber das sollte sich auch immer entwickeln dürfen.
Das finde ich ehrlich gesagt auch immer die schönsten Skizzenbücher, wenn man dann mal so reingucken kann, wenn es so, wenn man so sieht, ah, da hat jemand die Farben ausprobiert und irgendwie da ist dann eine Seite, wo ganz viel Typografie gesammelt ist, also wo man guckt, wie kann ein A aussehen und keine Ahnung, so dieses Experimentelle, nicht diese die perfekte Zeichnung, sondern man sieht eine Seite mit 5 Köpfen und am Ende ist ein Kringel um den Kopf, den man sich ausgesucht hat.
Ja, also dieses so nicht, aber so ist doch ganz, ist doch vielleicht eine Spur, so dieses Detektivische, dieses Suchen und vielleicht finden, aber man weiß es nicht. Der Felix Scheinberger sagt, im Buch, das wird schon öfter erwähnt haben, mit dem Skizzenbuch, sagt er auch, dass eben dieses Potenzial von Fehlern nutzen. Also es gibt kein Apfel-Z im Skizzenbuch, das ist halt das Tolle daran auch tatsächlich. Und dass es eben ein ganz starkes Medium ist zur Findung der eigenen Stimme. Weil im Kopf haben wir oft die Bilder von anderen. Wir sehen sie auf Social Media, wir sehen sie in Magazinen, in Serien, im Internet. Aber in diesem Skizzenbuch, deswegen ist das vielleicht auch am Anfang ein wenig ungelenk, finden wir halt unsere eigene Art und Weise, Dinge auszudrucken und unsere eigenen Bilder. Das macht es auch so kraftvoll. Und deswegen muss es auch dieser geschützte Raum sein. Also wenn Leute auf Instagram oder Social Media oder wo auch immer ihr Skizzenbuch zeigen, heißt das nicht, dass ihr das auch macht.
Ein anderer schöner Trick, den ich mal gehört habe, ist, das Skizzenbuch von 2 Seiten zu führen, dass man vorne rum offizielle Seiten reinmalt zum Angeben und hinten private Dinge. So
was?
Der Schwarm oder keine Ahnung, irgendwas Unangenehmes aus dem Leben. Und dann kann man den hinteren Teil mit so einer Klemme abklemmen. Also ich weiß nicht, wer ist denn, so ein Japan-Klemme.
Das Fullback, so diese.
Genau, yeah. Und wenn man dann jemanden das Skizzenbuch gibt zum Zeigen, dann kommt der halt nicht so leicht an die abgeklemmten Zeichen.
Und wenn muss er sich erst der Klemme stellen.
Genau, und dann kannst du dem das aus der Hand schlagen und sagen, so nicht, mein Lieber.
So nicht, mein Freund, so nicht.
So.
Wann, vielleicht noch eine Frage, wenn wir nochmal über die Beziehung herangehensweise sprechen. Wann zeichnest du denn in dein Skizzenbuch?
Ja, also wie gesagt, in das eine Skizzenbuch, in dieses Sketch Diary, ja jeden Morgen beim Frühstück, also das ist so verbunden mit Nahrungsaufnahme. Dann gibt es ja das Projekt Skizzenbuch zu dem Comic, das dann immer, wenn ich am Comic gerade arbeite und was skizzieren muss, ne, das ist dann immer verbunden mit, ich habe jetzt Rücksprachen mit dem Lektor oder ich muss jetzt terminlich bedingt irgendwelche Änderungen machen. Mhm. Und dann gibt es halt so diese Doodle-Skizzenbücher, wo ich dann einfach mal abends auf dem Sofa denke, ach, ich hätte jetzt Lust beim Fernsehen gucken zu zeichnen oder irgendwo rausgehen. Ja, also es ist wirklich immer so ein bisschen an den Inhalt und an den Inhalt und den Vorhaben gebunden.
Ich habe mir noch ein kleines Hilfsmittel gebastelt, damit ich mir, weil ich merke, wenn ich nicht oft zeichne, es gibt 2 Sachen, wo ich unglücklich werde. Wenn ich lange nicht zeichne oder nichts kreiere für mich und wenn ich nicht lese. Also irgendwie, wenn ich die Sachen nicht mache, werde ich irgendwann unglücklich. Und deswegen muss ich das so ein bisschen monitoren, dass ich das oft genug mache und mir Zeit dafür nehme. Und ich habe mir den sehr tollen Kalender von der Julia Zein und der Silvia Dierkes gekauft. Der hängt bei mir beim Schreibtisch. Und jeden Tag, wo ich was kreiere, mache ich so ein Kreuz ran. Also jetzt habe ich entsprechend 1,5 Wochen leider nichts gemacht, weil ich flach lag und das Internet konsumiert habe. Aber da kann ich so ein bisschen, da erinnere ich mich selbst daran, dass ich das gerne mache, einfach um des Machens willen. Tatsächlich, der Austin Kleon haben wir lange nicht mit.
Jede Frage. Ich mache mal so ein Bingo für uns. So, ja. Wenn Austin Kleon kommt, Art und ist dann in der Reihe, dann gibt's Gewinne.
Es gibt's Gewinne. Austin Kleon, also ein zeichnender Autor, toller Mensch, redet über Kreativität, dies, das. Und der macht auch immer so sich so Mini-Challenges in seinen, ich glaube, der hat auch einen Skizzenmut dafür. Und der hat eine Weile lang so Blind Portraits gemacht. Also in den Spiegel geguckt, nicht aufs Blatt, und ein Porträt von sich selbst gemacht. Und das hat er ganz lang gemacht, so dass ich gemerkt habe, langsam nervt mich das sogar schon. Aber was mir dann so aufgefallen ist, bei dem Ding, und es ist bei vielen Dingen, glaube ich, so, es ist wichtiger, es zu machen, als es gemacht zu haben. Also es ist für andere gar nicht so interessant, aber es ist für dich persönlich ganz, ganz wichtig und interessant, und darum geht's auch dabei. Und wenn mich als Außenstehende denke, oh, schon wieder ein Blind Portrait, okay, der sieht halt immer noch so aus, wie er aussieht. Also, hä? Aber für ihn ist das diese Routine, dieses wieder sich in diesen Modus kommen, ist das total hilfreich und fühlt sich viel größer an, als es vielleicht von außen wirkt. Und das kann man auch im Skizzenbuch.
Ja, das finde ich ganz toll. Wir kommen so ein bisschen auch zu den Tipps, wie man sein Skizzenbuch füllen kann. Da fällt mir nämlich auch noch eine andere Sache ein. Man kann sich natürlich, also das ist ja so eine klassische kleine Aufgabe, die man sich überlegt, das Blindzeichnen. Wichtig finde ich dabei irgendwie immer zu gucken, dass man den Anspruch so setzt, dass man das auch immer machen kann, wenn man auch einen schlechten Tag hat. Das heißt, es muss nicht immer die ausgetüftelte, perfekte Zeichnung von irgendwas sein, sondern es kann auch ein Blindporträt sein oder einfach das, was ich in 5 Minuten, in 10 Minuten schaffe. Also lieber nur 5 Minuten was machen als gar nichts, ist gut. Und so als Inspiration finde ich ganz interessant, man kann sich mal umgucken. Jetzt gerade ist natürlich pandemiebedingt so ein bisschen schwierig, aber es gibt oft auch so Illustrationsstammtische oder man kann selber welche gründen. Ich kenne zum Beispiel, in Düsseldorf gab es eine Zeit lang den Illustratoren-Stammtisch und auch in Köln. Und die treffen sich einmal in der Woche in der Kneipe zum Skizzieren. Das heißt, es gibt diesen festen Termin, da gehst du hin mit deinem Skizzenbuch und dann zeichnen sich die Leute gegenseitig und ratschen dabei. Oder man macht eben auch einen kleinen Ausflug. Also da auf jeden Fall mal umschauen, gibt es was in meiner eigenen Stadt? Wenn nicht, kenne ich irgendwie einen anderen Illustrator oder 2 andere Illustratoren, mit denen ich sowas initiieren kann. Und das Nette ist jetzt, diese Sketch & Slurp-Gruppe aus Köln, die machen das seit der Pandemie auch online. Und da kann ich jetzt auch einfach mal mitmachen, ohne bis nach Köln fahren zu müssen.
Ja, das ist schön. Also wenn man sich so Hilfsmittel machen, entweder so ein Kalender oder mit Leuten zusammen, je nachdem, was man eben braucht, um es gemacht zu bekommen oder sich zeitlich einschränken beim Frühstück oder solche Dinge. Das stimmt. Andere kleine Übungen können auch sein, dieses ein Panel jeden Tag zeichnen oder eine Landschaft. Ich habe beim Comic-Account Overbites and Underpants, habe ich auch eine schöne Übung gesehen, die hat so 10 kleine Freuden gezeichnet mit einem Panel, dann stand da halt dabei, wenn die Käsescheibe perfekt aufs Brot passt oder so ganz kleine Dinge, die einen erfreuen und die festhalten in der Zeichnung. Und ich glaube, was es auch für einen schönen Effekt hat, erstens, dass man sich überlegt, was macht mir denn Freude so im Alltag, dass man da aufmerksamer wird.
Ist wie so ein Glückstagebuch, ne?
Was ja.
Alle sagen, mach das.
Ja, was man aber nie macht. Und zweitens, in der Retrospektive, wenn man das dann wieder entdeckt, ist das, glaube ich, ganz, ganz schön. Das finde ich auch eine tolle Sache.
Ja, und es gibt im Internet bei Instagram gibt es super viele Challenges, wo man mitmachen kann, ne? Also sei es Draw This in Your Style oder es gibt, glaube ich, auch den Account Draw This, die posten jeden Tag ein Bild und das Bild soll man abzeichnen. Es gibt
Inktober,
jetzt gab es irgendwie Figuren Februar, das heißt jeden Tag eine Figur.
Ja.
Da kann man nach Ausschau halten oder sich eben selber was überlegen.
Meinst du, wir kriegen vielleicht, um so langsam eine Schleife drauf zu machen, so 5 Do's und 5 Don'ts für Skizzenbücher, hä?
Genau. Unsere Frage war ja, wie führe ich auf keinen Fall ein Skizzenbuch?
Deswegen fangen wir mit den Don'ts an, meinst du?
Fangen wir mal mit dem Number One an. Das ist gar nicht erst anfangen, ist auf jeden Fall das Schlimmste, was man machen kann. Punkt 2, der Anspruch ist zu groß. Das sollte man auch nicht machen. Das heißt,
nicht erwarten, dass es perfekt
wird. Ja, nicht erwarten, dass es perfekt wird. Einfach mal so einen Teebeutel am Anfang reinhauen und sich nicht mehr Zeit nehmen als 5 Minuten, dafür aber gucken, dass man es einfach jeden Tag macht und es mit etwas verbinden, was man sowieso jeden Tag macht. Essen ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Warte, jetzt was sind aber Do's, wir sind noch bei Don'ts.
Ach, noch mehr Don'ts, okay.
Ja, ich dachte 5 kriegen wir fest.
Nicht abgucken.
Nicht abgucken, was meinst du damit?
Nicht so sehr nach schönen Skizzenbüchern gucken und das einfach nachmachen, sondern wirklich schauen, was kommt aus dir raus. Und ich da darf ich das auch wieder nicht sagen, weil es zu positiv ist. Nicht abgucken, Punkt.
Franz, nicht abgucken. nach der Hälfte aufhören. Also dieser Effekt, dass man denkt, oh, das ist nicht schön genug, ich höre jetzt auf, ich fange ein neues Skizzenbuch an, würde ich auch sagen, sollte man aus dem Fenster einfach durchziehen. Das ist jetzt so.
Ja.
Das wird auch besser wieder.
Und einfach mal aufs Material gucken, das Buch sollte nicht zu groß und nicht zu teuer sein. Also damit man es mitnehmen kann, außer du sitzt sowieso nur an diesem Buch. Und B, wenn es so teuer ist, dann ist man zu ehrfürchtig.
Ja, dann vielleicht noch 5 Do's. Du hast eben schon gesagt, dass vielleicht, wenn es einem schwerfällt, sich Vehikel suchen, sich eine Tätigkeit suchen, die man eh macht. Tatsächlich finde ich, auch wenn man sonst gucken kann, Papier, Dicke, je nach Medium und I don't know auswählen. Ich finde säurefrei gebleichtes Papier schon wichtig, tatsächlich. Einfach weil das
Wissen. Das ist speziell.
Ich weiß, aber.
Oh, okay. Also,
gut, das sind die meisten. Ja. Das sind die meisten ja auch. Aber ich habe mal gelesen, dass halt, wenn die halt nicht säurefrei gebleicht sind, dass halt nach 30 Jahren, dass die Dinger wegschmeißen, weil das Papier halt, vielleicht stimmt's auch nicht.
Also ist weißt du, das wird stimmen. Das wird stimmen. Mir ist auch wichtig, dass das in so Pergament nur Pergament.
Nur Pergament in der mit Grammatur.
Nein. Ja, nee, aber gut, Haltbarkeit. Also der Franziska ist wichtig, dass wir auch 300 Jahre später noch ihre Skizzenbücher durchführen können. Dass noch alles da ist. Nee, finde ich wichtig.
Datum draufschreiben und irgendwie ein Kontaktdaten, wie man einen erreichen kann, falls es
genau, wo wir schon bei Daten sind, auch einfach zeitlich beschränken und dem vielleicht nicht so viel Zeit jeden Tag einräumen, sondern es soll so ein Trainingsplatz sein. Gerne auch mal, ja, was soll ich sagen, gerne auch mal zurückblättern und gucken, was hat man vorher gemacht und kann man das vielleicht im zweiten Durchgang besser zeichnen. Also ein wichtiger Punkt ist, sich das, was nicht so gut gelingt, auch anzuschauen und daraus zu lernen, ne? Also klassisch aus den Fehlern.
Und ich finde noch vielleicht als letzten Tipp, kleine Challenges, die, wie wir die eben schon genannt haben, die Freude mit reinnehmen. Also sowohl gucken, kann man es verbinden mit was man jeden Tag macht, aber auch gucken, was macht mir denn Spaß? Weil Lisa Frühbers hat schon sehr gut gesagt, wenn man es nur macht, wenn man denkt, man muss es machen, ist halt irgendwie Quatsch. Und dann kann es auch sein, dass man mal 10 Jahre kein Skizzenbuch führt und sich dann aber ein System baut, in dem es Spaß macht, genau das zu tun.
Soll ich dazu nochmal was sagen? So,
bitte.
Ich habe einen fantastischen Podcast gehört, und zwar von Judith Holofernes, Salon Holofernes mit Kat Menschik. Und die führt einfach kein Skizzenbuch. Kat Menschik, diese großartige Illustratorin, führt kein Skizzenbuch. Also ich glaube, man kann auch ohne Skizzenbuch eine gute Illustratorin sein.
Selbstverständlich.
Aber es macht auch Spaß, eins zu haben.
Es ist, glaube ich, für einen persönlich der größte Gewinn, ein Skizzenbuch zu haben, in dem man zurückblättern kann, und zwar sowohl räumlich im Buch als auch in der Zeit. Wie habe ich gearbeitet? Was waren meine Gedanken vor x Jahren? Das ist einfach spannend zu sehen, aber vor allem für einen selbst.
Genau. Und wenn man nicht weiß, warum man das Ganze machen soll, dann lässt man es einfach.
Dann lässt man es einfach.
Wow, Franziska, wir lassen es jetzt auch, ne?
Wir lassen es jetzt auch. Bleibt noch zu fragen, was machen wir nächstes Mal und was sind unsere Hausaufgaben?
Ja, wir haben ja jetzt unser wunderbares Skizzenbuch. Ich habe ja die Teebeutelseite. Ich werde aus der Teebeutelseite etwas zaubern. Mhm. Das habe ich mir überlegt. Und ich würde es gerne kombinieren mit dem Thema, über das wir nächste Woche sprechen.
Was hältst du denn von? Wir haben ja über Regeln eben gesprochen, Do's und Don'ts im Skizzenbuch. Was hältst du denn für, welche Regeln braucht Kreativität?
Oh, okay. Okay, es ist so streng, aber ja.
Vielleicht kommen wir auch dazu zu sagen, keine, macht, was ihr wollt, Kinder. Rennt über die Wiese. Esst Kirschen und trinkt direkt danach 3 Gläser Wasser. Vielleicht kommen wir noch zu dem
Schluss. Nee, weißt du, Franziska, das ist ein spannendes Thema. Und zwar genau aus dem Grund, weil man immer denkt, Kreativität, das schüttel ich so aus dem Ärmel, ist doch Babykram und so. Und man vergisst manchmal, dass das doch auch mit Regeln und Disziplin und keine Ahnung was zu tun hat. Und vielleicht ist es genau deshalb ein sehr gutes Thema. Nicht nur vielleicht, es ist ein sehr gutes Thema und wir werden dann nächste Woche drüber sprechen. Und jetzt heißt es erstmal, was machst du als
Hausaufgaben? Da hat sie den Ball einfach rüber. Das ist nicht, kein Mensch.
Nee, ich wollte nicht verabschieden, aber dann ist mir aufgefallen, dass du jetzt einfach so davon gekommen wärst.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dieses visuelle Tagebuch, das lässt mich nicht los. Ich werde das probieren. Ich werde jetzt eine Woche lang, ich meine, wir haben den 2-Wochen-Rhythmus, aber Baby-Steps, Leute. Deswegen, ich werde eine Woche lang, vielleicht auch alle 2 Tage. Anyway, ich möchte am Ende dieser 2 Wochen 7 One-Panel-A-Day-Dinger machen und dabei eine Tasse Tee trinken und das somit verknüpfen. Und ich habe so einen Fleck, der weggeputzt werden muss. Das mache ich auch.
Wir werden es kontrollieren. Franziska, es war wunderschön, mit dir zu sprechen. Werd weiterhin gesünder und wir hören uns in 2 Wochen.
In 2 Wochen. Bis dahin, wir sehen uns auf der anderen Seite.
Mach's gut. Ciao. Tschüss.